was dabei, schwer zu erkennen, weil ihr auch alles so weit weg sitzt und es nicht größer ist, aber die Vorderen können es erkennen, oder Jeff? Was ist das? Springer im Deutschen. Genau, okay. Ist unfair, du kennst es wahrscheinlich auf Englisch und nicht auf Deutsch. Also Springer heißt der im Deutschen, der Mann hier, und der kommt vom Schachspiel. Und als ich Kind war, da war in meinem Heimatdorf, also war ich noch im Kindergarten und da war in der Grundschule nebendran mal vom örtlichen Schachclub so, ja, Schnuppertage, wo man den Kindern beigebracht hat, wie das Schachspielen überhaupt funktioniert, wie so die Grundregeln sind. Und das ist dann ein paar Mal angeboten worden. Und am Ende bin ich dann damals auch in den Schachclub beigetreten, im Kindergarten noch. Und bis ich dann hierher nach Nürnberg gezogen bin, habe ich auch im Verein immer noch fleißig mitgespielt auf allen Ebenen. Und da gerade mit den Jugendmannschaften, da haben wir auch sogar den einen oder anderen Meistertitel gewonnen in all den Jahren. Einmal sind wir sogar so weit gekommen, dass wir dann den deutschen Meister als Gegner hatten. Und da haben wir erwartungsgemäß haushoch gnadenlos verloren. Aber ja, so ist das halt. Und Schach ist ein hochtaktisches Spiel, sehr komplex mit den Möglichkeiten. Alleine für die ersten 5 Züge gibt es mehrere Millionen Möglichkeiten, wie die begonnen werden können. Und es gibt aber einige Grundregeln beim Schach und wenn man die beachtet, dann hat man eigentlich schon mal ganz gute Chancen, dass man das Spiel vielleicht gewinnen kann oder wenigstens nicht verliert. Und eine von diesen Regeln ist, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Ja, einfach zu merken, sollen ja auch Kinder schon verstehen. Und der Springer, der kann jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Läufer oder der Dame, kann der nicht übers ganze Feld ziehen, sondern der kommt ja immer nur 2 Felder weit maximal. Aber er kann dafür über andere Figuren drüber springen. Also von daher ist es eigentlich schon logisch, ein Springer gehört irgendwie ins Zentrum des Spielfeldes, weil er nur kurz gehen kann, aber auch auf engstem Raum immer noch Bewegungsmöglichkeiten hat. Und soll das jetzt aber nicht sein. Genau. Und hier sehen wir auch einen Springer, den hier, das ist ein Springer am Rand, wo er eben nicht hingehört. Ein Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Und eigentlich sollte der Springer da nicht stehen, haben wir ja jetzt gelernt, aber der steht da. Und vielleicht liegt es daran, dass derjenige, der das Spiel hier gespielt hat, nicht so ganz viel Ahnung vom Schach hat und irrtümlich den Springer dahin stellt. Aber vielleicht hat er sich auch noch was dabei gedacht. Und derjenige, der Springer hier, der könnte jetzt natürlich sagen, was mache ich denn hier am Rand? Da gehöre ich doch gar nicht hin. Ich muss ins Zentrum, da wo es am engsten ist. Das ist mein Platz. Kannst du es ausschalten? Kannst du das Bild wegmachen, Matthias? Und in der Partie, da steht der Springer jetzt aber, wo er halt steht. Und so geht es auch vielen Christen, dass sie da stehen, wo sie stehen und sie fragen sich, warum stehe ich jetzt eigentlich da, wo ich bin? Gerade Kinder oder Jugendliche, die fragen sich das vielleicht ganz besonders. Und fragen sich, welche Aufgabe soll ich wahrnehmen an dem Ort jetzt, wo ich bin? Vielleicht in der Gemeinde, was soll ich überhaupt machen in meiner Schule, auf meiner Arbeit, vielleicht in irgendeinem Verein oder einer Partei oder Gewerkschaft oder was auch immer. Wo ist auch der Ort oder die Stadt, wo ich überhaupt hinziehen soll? Und da werden manche wirklich umgetrieben und wissen gar nicht so recht, was soll ich jetzt eigentlich tun? Manche meinen auch, sie müssen was ganz Großes und Außergewöhnliches tun. Zum Beispiel unbedingt ins Ausland gehen. Nur wenn sie das machen, dann ist es wirklich richtiger Dienst. Und in der heutigen Geschichte in 2. Könige 5, da geht es um Menschen, da gibt es wichtige und da gibt es unwichtige Menschen. Und wir werden sehen, dass ob jemand wichtig oder unwichtig ist, dass das Gott entscheidet, wie Menschen für seine Pläne sind. Und in der Geschichte, da haben wir auch einen Menschen, der sich vielleicht am falschen Platz fühlt. Und der ist scheinbar so unbedeutend, dass nicht mal der Name erwähnt wird. Und dieser Mensch, das ist ein Mädchen aus Israel, hier in 2. Könige 5. Wir lesen, es war ein junges Mädchen, also ich denke, Wäre sie vielleicht schon 18 oder 19 gewesen, dann stünde vielleicht da junge Frau und nicht junges Mädchen. Also muss sie eher jünger gewesen sein und jetzt heißt es sogar junges Mädchen. Also keine Ahnung, wie alt, wir wissen es nicht genau. Vielleicht war sie 10, vielleicht war sie 12, vielleicht 14. Ist unklar, ein junges Mädchen eben. Und wir wissen, sie war als Hausmädchen tätig. Und zwar war sie tätig bei Naaman, einem syrischen General. Ja, warum war sie da in einem fremden Land? Ist sie da hingegangen, weil es da gute Löhne und 35-Stunden-Woche gab? Das gab es da nicht, das gibt es nur bei der IG Metall. Das Mädchen ist geraubt worden bei einem Kriegszug der Aramäer. Die Aramäer haben in dieser Zeit die östliche Jordan-Gegend erobert, sich ein schönes Stück runtergeschnitten von Israel und dabei macht man natürlich auch immer Menschen als Beute. Ja, und das Mädchen ist noch ein junges Mädchen, also der Kriegszug war wahrscheinlich dann auch noch nicht so lange vorbei. Und vermutlich hatte sie auch noch gut die Schrecken des Krieges im Kopf, vielleicht als ihre Stadt belagert wurde. Und sie wusste dann natürlich auch genau, wo sie ist, bei den Feinden ihres Volkes. Vielleicht haben die feindlichen Krieger auch schlimme Dinge getan. Und was ist mit ihrer Familie passiert? Wir wissen es nicht. Also kurzum, das Mädchen hat eigentlich jede Menge Grund, sehr unzufrieden zu sein an diesem Ort. Und so wie Josef in Ägypten oder Daniel in Babylon, da war sie irgendwo, wo sie nie hin wollte in ihrem Leben. Und jetzt ist sie sogar beim Naaman, einem General, vielleicht der General, der den Feldzug gegen ihre Stadt geführt hat. Und da hatte sie jetzt natürlich Grund, die Menschen nicht zu mögen, wo sie ist. Wer mag schon die Feinde seines Volkes? Wer mag schon diejenigen, die einen verschleppen und in Kriegsgefangenschaft behalten? Aber wir sehen, dass sie jetzt offensichtlich keinen Groll gehegt hat gegen ihre, nennen wir es mal, Gastfamilie. Vermutlich ist sie tatsächlich gut behandelt worden im Hause von Naaman und hatte daher keinen zusätzlichen Grund, ihre Herren zu hassen. Ja, und dann sehen wir den Herr des Hauses, den Naaman. Er ist Oberbefehlshaber der ganzen syrischen Armee, der oberste Soldat, direkt unter dem König. Er ist gesellschaftlich angesehen, natürlich, weil er errang viele Siege. Und wir sehen aber auch im ersten Vers schon, warum er viele Siege errungen hat, weil der Herr ihm die Siege gab. Das heißt, wir sehen, der Herr lenkt nicht nur sein Volk, sondern der Herr lenkt auch alle Menschen, die ihn nicht kennen. Jeder Krieg, alles, was passiert, wird vom Herrn gelenkt. Und ja, Naaman, wie gesagt, sehr erfolgreiche Karriere im Militär. Er war so wichtig, dass wir sehen, dass er jederzeit Zutritt zum König hatte. Dann muss er wirklich sehr, sehr wichtig sein, wenn er, wie er lustig ist, zum König gehen kann. Er war reich, er war beruflich extrem erfolgreich, er war bei den höchsten Politikern angesehen und konnte da ein- und ausgehen. Er hatte Familie, er hatte Knechte. Also eigentlich genau das Leben, wie es der Durchschnittsdeutsche des 21. Jahrhunderts haben will. So soll es sein. Aber es gab ein großes Manko. Und zwar hatte er Aussatz, eine Hautkrankheit. Unter Aussatz werden mehrere Hautkrankheiten zusammengefasst. Was genau er dann hatte, wissen wir nicht. Aber gerade in Israel sehen wir ja, dass da die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oft erschwert wurde. Und bestimmt hätte er seinen Ruhm gerne gegen Gesundheit getauscht. Man hört manchmal von Menschen, gerade von Älteren, das Wichtigste ist, man bleibt gesund. Und ob das jetzt wirklich so stimmt, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube, jeder, der krank ist, der kann das sehr gut nachvollziehen, woher dieser Satz kommt, warum Gesundheit so ein hohes Gut für uns ist. Und da ist es natürlich auch immer unsere Aufgabe als Christen, dass wir für die Kranken, besonders für unsere Geschwister beten. Und auch unserem Naaman geht es schlecht mit seiner Krankheit und unser jüdisches Mädchen, sie hat Mitleid. Und da sagt sie etwas extrem Erstaunliches. In Vers 3 sehen wir, da sagt sie, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Wie kommt sie auf diese Idee? Und was bewegt sie eigentlich ernsthaft, das zu glauben, was sie da gerade erzählt? Wir versuchen uns mal reinzudenken in die damalige Situation. In der ganzen biblischen Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt hat es noch nie gegeben, dass ein Mensch einen anderen von Aussatz heilen konnte. Es gab überhaupt nur ein einziges Mal, dass ein Mensch von Aussatz geheilt wurde. Ein Mensch in etlichen tausend Jahren Geschichte bis dahin. Es war Miriam, die Schwester von Moses, aber da war kein Mensch daran beteiligt. Es war Gott alleine. Und vor Elisa gab es überhaupt nur zwei Menschen in der Bibel, die Wunder getan haben, nämlich Mose und Elia. Das heißt, es war keine Selbstverständlichkeit. Es hat nur zweimal jemanden gegeben, wo es ansatzweise in die Richtung gehen konnte. Aber Menschen von Aussatz heilen, das war auch bei Mose und Elia nicht dabei. Ja, wie kam sie jetzt auf die Idee, dass der Prophet in Samaria das tun kann? Es gibt zwei Varianten. Variante 1, sie war halt ziemlich naiv und dumm und hat es geglaubt. Und da sie ein junges Mädchen ist, müsste man da auch nachsichtig sein. Kinder denken sowas halt vielleicht mal. Oder Variante 2, sie hat wirklich Gott vertraut und wusste, was Gott tun kann. Und was ebenfalls erstaunlich ist für ein Mädchen, es handelt sich hier wirklich um ein junges Mädchen, was nicht in ihrer Heimat ist, sondern was unter den heidnischen Feinden ist. Das heißt, sie hatte keinen Gottesdienst, an dem sie teilnehmen konnte, keinen Kindergottesdienst, keine Jungschar, Theologiestudium sowieso nicht. Also eigentlich nichts, was ihr helfen konnte, im Glauben gestärkt zu werden. Aber trotzdem kennt sie Gott. Wie kam es dazu? Ich denke, es ist offensichtlich. Sie muss es von ihren Eltern haben. Nur daher kann es kommen. Und auch daran sehen wir wieder einen klaren Beleg, wie wichtig die Arbeit mit Kindern ist und mit Jugendlichen. Dinge, die Kinder und Jugendliche lernen, die sind oft wirklich in ihr Herz geschrieben für ihr ganzes Leben. Und was da drinnen ist, das bleibt dort für immer. Kinder sind viel mehr bereit, auf Gottes Wort zu hören und ihr Herz verändern zu lassen als Erwachsene. Erwachsene, die sind meistens stur und halten sich selber für die Allerschlausten. Das ist ganz typisch für Erwachsene. Sie meinen, sie sind die Größten und ihnen kann doch keiner was erzählen. Und Kinder, die sind bereit, Dinge zu hören und anzunehmen und zu glauben. Und doch sehen wir doch aber überall, obwohl alle sich schlau für schlau halten, dass es die meisten nicht sind. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, das Einzige, was gerecht verteilt ist, ist der Verstand. Jeder meint, genug davon zu haben. Kinder sind viel eher bereit, Gottes Wort aufzunehmen. Und von daher will ich wirklich jedem raten, jeden, der in der Kindergottesdienstarbeit zum Beispiel tätig ist oder in der Jungschar oder eigene Kinder hat, du hast eine sehr große Verantwortung vor Gott, dass du diesen Menschen das Wort Gottes weitergibst und es wirklich tief in ihr Herz zu legen. Charles Spurgeon hat mal gesagt in einem fantastischen Buch, das heißt Weide meine Lämmer, das sollte Pflichtlektüre eigentlich für jeden hier sein, das sagt er, ich trage lieber den Titel Kindergottesdienstlehrer als 10 Doktortitel. Das ist der wichtigste Titel, Kindergottesdienstlehrer. Doktortitel braucht man nicht. Aber Kindergottesdienstlehrer, dieser Titel hat Bestand, den möchte ich tragen. Das war seine Einstellung. Und 10 Kinder im Kindergottesdienst nehmen oft mehr mit als 100 Leute in der Predigt nebendran, die teilweise sowieso nicht wirklich zuhören. Aber ihr hört alle gut zu, oder? Okay, dann ist gut. Ja, und wir sehen den Glauben in dem Herzen von diesem Mädchen. Und da sehen wir echten Glauben, von dem wir uns wirklich ein paar ganz dicke Scheiben abschneiden könnten. Und wir sehen noch was, wir sehen Bekennermut. In 1. Petrus 3, Verse 14 und 15, 1. Petrus 3, 14 und 15, da lesen wir, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Die Bibel sagt, wir sollen jederzeit gegenüber jedermann bereit sein, Rechenschaft abzugeben über diese Hoffnung, die in uns ist. Wir sollen unsere Hoffnung Jesus Christus weitergeben. Einen lebenden Jesus sollen wir einer sterbenden Welt bekennen. Und jetzt sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie schaut es da bei dir aus? Wie schaut es aus bei deiner Familie? Auf deinem Arbeitsplatz? Bei deinen Nachbarn? Bei deinen Freunden? Bekannte, wie groß ist da dein Bekennermut? Also bei mir ist es da oft, ehrlich gesagt, nicht so weit damit her. Und das ist wirklich schlecht. Ja, und unser junges Mädchen, sie bekennt den Herrn in einer besonders schwierigen Situation. Sie sagt den Syrern, hey, passt mal auf, mein Gott ist so mächtig, der kann Dinge tun, die habt ihr noch nie gesehen. Und er kann Dinge tun, die können eure Götter nicht tun. Ja, da hätten die Syrer jetzt sofort sie auslachen können und sagen, was? Dein Gott soll so groß sein? Wieso bist du überhaupt hier, wenn dein Gott so groß ist? Er hat euch doch nicht mal beschützen können beim Feldzug. Ihr habt verloren und du bist hier. Was ist das für ein Gott, den du da hast, der dich nicht bewahren kann? Warum lässt er das überhaupt zu mit euch? Das muss ein schwacher Gott sein, den du hast. Und außerdem, solche Wunder kann der gar nicht tun. Hast du schon mal gesehen, dass er sowas getan hat? Nein, also, weil er es gar nicht kann. Und außerdem sieht man deinen Gott nicht mehr. Unseren, den kann man anschauen, aber deinen, ihr habt ja nicht mal einen, den man sehen kann. Also, euren Gott, den kann man wirklich vergessen. Gib uns erstmal einen Beweis, dass er überhaupt existiert. Und sind wir mal ehrlich, genau diese Argumente, die hören wir heute auch, oder? 3000 Jahre lang nichts Neues. Keiner lässt sich was Neues einfallen. Nichts hat sich dran verändert bisher. Und manchmal werden wir da aber fatalerweise mutlos. Und wir werden sehen, es gibt keinen Grund, mutlos zu werden. Die Bibel sagt nicht, dass wir Gott permanent verteidigen müssen. Manchmal ist es so, bei manchen Religionen, da seht ihr es, da passiert irgendwas und dann meinen Menschen, jetzt müssen sie denjenigen, der ihren Gott in irgendeiner Weise beleidigt oder verunehrt hat, den müssen sie jetzt umbringen oder was auch immer oder bestrafen. Aber wir Christen, wir lehnen sowas zu 100% ab. Wir wissen, Gott verteidigt sich selber und er verteidigt sich am besten. Und wenn er sich verteidigen will, wie auch immer er das tut, dann überlassen wir ihm da das Feld. Es ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen Gott bekennen und was danach passiert, das liegt nicht mehr in unserer Hand. Das ist Gottes Aufgabe. Und mit festem Glauben und großem Mut bekennt unser Mädchen ihren Gott. Und in Vers 4 lesen wir weiter. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Ja, der glaubte ihr offensichtlich, der Naaman. Warum glaubt er der? Was bewegt einen großen General, einen absolut aufgeklärten, gebildeten Weltmenschen, einem Mädchen zu glauben? So eine Geschichte. Wir wissen es nicht. Der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff, der hat die Herrnhuter Brüdergemeinden im Grunde ins Leben gerufen, von denen ja auch immer die Jahreslosungen kommen. Und er hatte eine einäugige Kuhmagd und die hieß Anna Helene. Und ja, war eine ledige Frau, einäugig. Und trotz allem, was sie hatte, war sie aber wirklich eine treue Dienerin für Gott. Und es ging tatsächlich sogar so weit, dass Menschen bereits dann als bekehrt galten, wenn sie ihr Haus betreten haben. Schreibt Zinzendorf selber. In dem Moment, wo jemand zu ihrem Kuhstall ging, waren sich alle sicher, der kann auf die Gemeindeliste jetzt drauf. Der ist bekehrt. Wenn er bei ihr war, er wird gerettet werden. Und da muss ich mir sagen, da wünsche ich mir, dass Gott uns Tausende von solchen Leuten heute schenken würde in Deutschland. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, dass Gott wirklich aus jedem von uns so eine Anna Helene macht, dass jeder, der einmal mit uns redet, danach den Herrn kennt. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkündigen, und was dann passiert, liegt nicht mehr in unserer Hand. Und vielleicht war Naamans Dienerin ja genauso überzeugend wie diese Anna Helene. Und in Vers 5 lesen wir dann weiter: Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Ja, der Naaman geht mit dieser wahnwitzigen Idee tatsächlich zu seinem obersten Chef und erzählt ihm das. Und der König sagt, naja, okay, probieren wir es aus, was haben wir zu verlieren? Aber da es natürlich kurz vorher Krieg mit Israel gab, naja, da sind die vielleicht auch nicht so ganz gut auf die Syrer zu sprechen, und da hat er gedacht, ein kleines Geschenk bewirkt da doch manchmal Wunder, eine kleine Bestechung. Und da packt er dem Naaman noch einiges an Gold und Silber ein. Ich habe jetzt die Woche mal die Börsenkurse mir angeguckt und habe das mal umgerechnet. Also das waren umgerechnet ungefähr 150.000 Euro Silber und 2,35 Millionen Euro Gold. Ja, also 2,5 Millionen in Gold und Silber und dazu noch 10 Feierkleider. Das wären jetzt heute 10 Anzüge von Gucci oder Armani oder so. Und ja, vielleicht kann man den Propheten damit ja überzeugen. Wer weiß. 2,5 Millionen und 10 schicke Anzüge. Warum nicht? Leicht verdientes Geld. Tja, und jetzt tut Naaman in den Versen 6 und 7 das Naheliegende als großer Staatsmann. Er brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Ja, der Naaman, der tut das Naheliegende als großer Staatsmann. Er geht erstmal direkt zum König. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht, weil ich glaube, in Kriegszeiten könnte vielleicht der König von Israel nervös werden, wenn da ein syrischer General durch die Landschaft streift. Also er meldet sich erstmal an und sagt: Hey, ich komme in Frieden. Bitte hilf mir doch mit meinem Aussatz. Und der König, der gibt hier aber kein gutes Vorbild ab. Wir sollten eigentlich meinen, dass derjenige, der an der Spitze eines Landes steht, da sollten wir hoffen, dass diejenigen Menschen besonders Gott kennen. In Psalm 33, Vers 12 heißt es: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Das durften wir an unserer eigenen Geschichte in Deutschland, denke ich, sehr gut sehen, und das gilt natürlich für die Regierenden noch umso mehr. Und von daher beten wir natürlich auch in unseren Gebetskreisen jede Woche für unsere Regierenden. Und ich hoffe, dass ihr daheim das Gleiche tut. Aber im Gegensatz zu David oder Hiskia ist bei diesem König kein Vertrauen auf Gottes Möglichkeit. Er sieht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen gegen ihn. Er sagt, es geht nicht. Wie viel größer ist da der Glaube unseres Mädchens? Lukas sagt in Lukas 10, 21, beziehungsweise spricht der Jesus: Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Der König erkennt es nicht, aber ein Sklavenmädchen, die erkennt es wohl. Und Elisa lässt den König in Vers 8 fragen und sagt: Wieso hast du deine Kleider zerrissen? Nenn mir einen Grund dafür. Er tadelt ihn bereits schwer und sagt damit eigentlich: Hast du kein Vertrauen auf Gott? Wieso bist du traurig? Schick den General her zu mir und jeder wird sehen, was Gott tun wird. Ja, und der Naaman, der kommt in den Versen 9 und 10 auch gleich an der Tür vorbei bei Elisa mit seinem ganzen Anhang. Und der Elisa, der kommt aber nicht heraus und sagt: Oh, wie schön, lieber Naaman, dass du da bist. Ich freue mich ja, so einen hohen Besuch bei mir zu haben. Also das hatte ich jetzt auch wirklich noch nicht. Schön, dass du da bist. Da drüben ist das teuerste Restaurant. Lass uns schnell hingehen. Und hier hast du noch meine Visitenkarte, falls du mich nochmal brauchst. So einem Staatsmann muss man doch Ehre erweisen. Wenn ein hoher ausländischer Staatsgast hier nach Deutschland kommt, ja, dann wird er am Flughafen empfangen vom Bundespräsidenten, vom höchsten Repräsentanten Deutschlands. Ja, und der Elisa, der schickt halt nur einen Boten. Der kommt selber nicht mal vorbei. Es gibt keine salbungsvollen Worte, nur eine klare Anweisung. In Vers 10 sagt er: Geh hin, wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Mehr nicht. Und das sehen wir jetzt was ganz typisch ist für Menschen, wenn es um Gottes Wort geht. Auch hier hat sich die letzten 3000 Jahre wieder nichts verändert. Elisa erklärt ganz genau, was Gottes Plan ist. Eine klare Anweisung: Tauch dich 7-mal im Jordan unter und du wirst rein. Es ist ganz leicht. Naaman muss keine Heldentat vollbringen, keine Armee besiegen, keine Bären eigenhändig erschlagen. Er soll einfach nur machen, was Gott ihm sagt. Und das sollte der Naaman doch jetzt sagen: Ja, prima, mehr nicht, los geht's. Aber was macht er in Versen 10 und 11? Da wurde Naaman zornig, zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Ihr seht, Naaman ist ein ganz moderner Mensch. Er war nämlich zornig und enttäuscht darüber, was ihm erzählt wurde. Der Naaman hat ein echtes Problem und Gott hat eine echte Lösung. Und Naaman will die nicht. Er hat ganz genaue eigene Vorstellungen, wie alles zu passieren hat. Und bitteschön, nur so. Und so sind Menschen auch heute. Sie sagen: Ja, wenn Gott so oder so ist, dann will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Oder sie sagen: Ja, wenn Gott mir nicht das und das gibt, dann kann ich nicht mehr an ihn glauben. Und so basteln sich 7,5 Millionen Menschen, 7,5 Millionen individuell auf sie zugeschnittene Götter, die auf ihre Bedürfnisse passen. Aber Gott ist halt kein Volkswagen, den du dir im Internet konfigurieren kannst, wie er dir gefällt. Sondern Gott ist halt Gott, so wie er ist. Und in diese Gedanken spricht Gott in Jesaja 55, 8 und 9 die sehr bekannten Verse: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, heißt es im Refrain: Ich glaube nicht, dass es sehr wichtig ist, ob uns das passt, was bei Gott richtig ist. Und da kann man nur zustimmen. Ob Menschen Gottes Wege verstehen wollen oder nicht, wird doch nie seine Wege ändern. Und mit der Errettung ist es ganz genauso. Der Naaman hatte eine schwere Krankheit, nämlich Aussatz. Und der Mensch hat auch eine Krankheit, die Sünde. All die schlechten Dinge, die er tut. Und aufgrund von dieser Krankheit kann der Mensch nicht mehr bei Gott bleiben. Gott ist heilig und gerecht und kann keine Menschen in seiner Gegenwart dulden, die Schlechtes getan haben. Das heißt, jeder Mensch ist verloren und verlorene Menschen müssen immer in die Hölle. Wir denken manchmal, der Himmel ist der Grundzustand des Menschen, aber es ist nicht wahr. Die Hölle ist der Grundzustand und alles andere ist eine Ausnahme. Und die Hölle ist ein Ort mit unendlichen Schmerzen, Qualen, Schrecken und das Allerschlimmste ist, sie ist auch noch ewig und die Aufenthaltsdauer wird dort nie enden. Aber es gibt eine Chance, diesem Ort zu entkommen. Und es ist ganz leicht. So wie Naaman seine Krankheit hätte loswerden können, kann auch der Mensch die Folgen seiner Sünde loswerden. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha stellvertretend für diese kranken Menschen gestorben. Und alles, was der Mensch tun muss, ist an diesen Jesus zu glauben, dass dieser Jesus seine eigene Schuld am Kreuz getragen und für ihn gestorben und auferstanden ist. Und doch tun sich Menschen so schwer, das zu glauben. Der Naaman hätte nur untertauchen müssen. Menschen müssen nur an Jesus Christus glauben. Und stattdessen hat er Naaman seine eigenen Vorstellungen, wie er gesund werden möchte. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass ein Mensch in dieser Situation noch Bedingungen stellt. Aber so läuft es doch heute ebenfalls. Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen, wie Gott sie retten soll, wie sie gerecht werden möchten. Und der Naaman hätte lieber eine Heldentat vollbracht. Und Menschen meinen heute auch, dass sie mit allen möglichen guten Taten, Werken, Opfern, Sakramenten, Handlungen, was auch immer, gerecht werden können. Dabei wäre es doch so leicht. Sie müssen nur an Jesus glauben. Jesus sagt, dass nur er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und Naamans Diener, die erkennen diese Problematik. Im Vers 13 sagen sie dann zu ihm: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan, wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Und gut demjenigen, der Freunde und gute Ratgeber hat, Naaman hört auf sie und taucht tatsächlich 7-mal im Jordan unter. Nicht 6-mal, nicht 8-mal, 7-mal. Und als er das 7. Mal hochkommt, da ist die Krankheit weg. Es ist verschwunden. Ein Wunder, Unmögliches ist geschehen. Und alle Menschen sehen es. Jeder kannte ihn vorher. Und alle sehen, es ist gerade was Unmögliches passiert. Und sie können es alle kaum glauben und ihren Augen nicht trauen. Und wer wusste schon die ganze Zeit, dass das passieren wird? Das Mädchen. Ihr großer Glaube ist zum Segen für Naaman geworden. Und Naaman kehrt auch gleich zu Elisa zurück, voller Dankbarkeit. Und diesmal kommt Elisa tatsächlich. Und in Vers 15 sagt Naaman etwas, das viel besser ist als ein Dankeschön. Er sagt: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Nicht nur Naamans Körper ist heil geworden, sondern auch seine Seele. Er erkennt, dass es nur einen wahren Gott gibt, den Gott Israels. Und es geht sogar noch weiter. In Vers 17 sagt Naaman: So könnte doch deinem Knecht gegeben werden, von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Naaman will israelische Erde, weil es in der damaligen Kultur eine verbreitete Vorstellung war, dass man einen Gott nur auf der Erde anbeten kann, zu deren Volk er auch gehört. Und deswegen wollte er das mitnehmen. Ironischerweise wollte er ja vorher nicht in einem hebräischen Fluss baden, aber jetzt nimmt er säckeweise Erde mit. Und aus Dankbarkeit über diese Erkenntnis und über seine Gesundheit will er Elisa eine angemessene Bezahlung geben. Aber und ich meine, bei 2,5 Millionen plus 10 Anzügen, da kann man schon mal drüber nachdenken. Aber Elisa will nicht. Elisa zeigt, Gott ist niemals käuflich. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte 8 besonders. Niemand kann Gottes Wort oder seine Taten durch Geld verändern. Es gibt leider viele Menschen, die versuchen, mit Gott Geschäfte zu machen, indem sie erzählen, wenn du dies und das mir an Geld gibst, dann wird Gott dir dies und das tun. Aber wir sehen hier, Gott kann man mit Geld niemals beeinflussen. Und sehr viel schlechtes Licht wurde und wird leider immer noch auf die Christenheit geworfen, weil es wirklich Menschen gibt, die Gott missbrauchen für ihre Gier nach Geld. Aber Elisa lässt nicht zu, dass Gottes Werk beschmutzt wird, indem er käuflich erscheint. Elisa bleibt als bescheidener Diener außen vor. Und da er sich damit raushält aus allem, wird umso klarer, wer hier wirklich alles getan hat, nämlich Gott selber. Und auch wir sollen so wenig wie möglich im Mittelpunkt stehen. Wir sollen immer aus dem Mittelpunkt raustreten und Gott in der Mitte stehen lassen. Wenn du deinen Dienst tust, dann tu ihn so wie das Mädchen, tu ihn so wie Elisa, heimlich, still und leise. Im Deutschen gibt es einen Spruch: tue Gutes und rede darüber. Ja, so muss man das machen, wenn man gesehen werden will und viel Ehre von Menschen bekommen will. Aber so soll unser Leben als Nachfolger nicht aussehen. Jesus sagt uns in Lukas 17, wenn wir alles getan haben, was er uns sagt, dann sollen wir im Anschluss sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Lukas 17, Vers 10. Jesus sagt, wir sollen alles tun, was er uns sagt, ohne Show, ohne Aufsehen, still, heimlich, leise und mit Freude. Und so soll auch deine Aufgabe in der Gemeinde und überall woanders aussehen. Ja, was lernen wir jetzt daraus von diesem Mädchen, von Elisa, wo Menschen groß werden, da wird Gott klein und umgekehrt. Wir haben in dieser Geschichte jetzt verschiedene Menschen gesehen. Ein junges Mädchen, einen General, zwei Könige und einen Propheten. Und wer von den Leuten wichtig ist, das schien im Voraus eigentlich schon klar zu sein, aufgrund der Stellung. Aber trotzdem sehen wir in der Geschichte, dass eigentlich je höher die Stellung von diesen Menschen war, umso unbrauchbarer sind sie für Gottes Wort geworden. Und umgekehrt, je niedriger die Menschen waren, umso mehr hat Gott diese Menschen verwendet. Die wirklich einflussreichen Menschen, ja, das sind die, die Gott da leider nicht richtig, also die politisch einflussreich waren, die haben Gott nicht gedient. Aber diejenigen, die aufrichtige Diener waren, das sind hier die, die die wahren Stars der Geschichte sind. Und das, obwohl sie doch so fehl am Platz scheinen am Anfang, wie unser junges Mädchen. Ein Christ, der mit Gott geht, der ist niemals fehl am Platz. Und er ist an dem Platz, weil Gott ihn in diesem Moment dort haben will, als sein Zeuge. Und kommen wir nochmal zurück zu unserem Springer hier vom Anfang. Auch der Springer dachte ja, ich bin am Rand und das ist eigentlich der falsche Platz. Und Matthias, wenn du mir nochmal das erste Bild gibst, genau, hier sehen wir noch unseren Springer. Und der Springer, der soll da aber eigentlich gar nicht so viel nachdenken, sondern er soll einfach nur das tun, was der Spieler ihm sagt. Der Spieler sagt, zieh wie ein Springer zieht. Und er muss nur bereit sein, auf den Spieler zu hören und das zu tun. Und wenn du jetzt einmal vorangehst, dann sehen wir, er muss nur von da nach da. Und so wie das für uns gilt, wie für den Springer, können wir dann, nachdem unser Springer jetzt getan hat, was er soll, können wir sagen, Schachmatt oder Sonntagsamen.